Gleich kommt er.
Ich bin so aufgeregt. Fertig.
Ob ihm das gefallen wird? Bestimmt.
Eigentlich müsste er gleich kommen.
Habe ich gerade schon gemacht, ist alles sauber. Also, passt. Wir warten. Wir sind gelangweilt. Nein, wir protestieren nicht. Wir sind zu Tode gelangweilt. Oh, komm schon! Tränen der Welt sind eine konstante Größe. Aber hey, das Gleiche gilt für das Lachen. Also nur Mut. Aber Mut, wofür?
Was könnte ich denn?
könnte essen, schlafen, heiraten, Sport machen, auch kann man lassen. Besitz anhäufen, Briefmarken sammeln. Wir könnten auch diskutieren. Wir, gerade wir könnten diskutieren, ob er kommt, wann er kommt, wie er kommt. Theoretisch, versteht sich. So mit ein bisschen persönlicher Distanz. Über ihn reden. Das geht immer. So tun, als wird es mich nicht betreffen. Das ist einfacher. Dabei treibt es mich um. Treibt es dich auch um. Warten. Er kommt, er kommt nicht, er kommt, er kommt nicht, er kommt, er kommt weg. Warten. Was soll's? Vielleicht. Vielleicht erwarte ich nicht wirklich, dass er kommt.
Adventszeit ist, sofern man das christlich versteht, die Zeit des Wartens auf die Ankunft von Jesus Christus. Und schon ganz früh in der Kirchengeschichte, da war man sich einig, dass man Advent eigentlich auf dreifache Art und Weise verstehen muss. Also nicht eines ist der Advent, sondern dreimal kann man das verstehen. Jesus ist gekommen. Damals, vor gut 2000 Jahren, als Kindlein in dem Stall. Das ist schon passiert. Ein zweiter Advent ist aber, Jesus kommt. Und er kommt zu dir und zu mir, er kommt persönlich, ist erlebbar. Vielleicht habt ihr ihn schon mal erlebt. Ich glaube, er kommt auch heute, vielleicht ja tatsächlich heute, an diesem heutigen Sonntag. Jesus kommt zu dir persönlich. Und ein dritter Advent, Jesus wird kommen in Herrlichkeit und sichtbar für alle. Und es ist fast unglaublich und es ist unmöglich zu beschreiben, wie das werden wird. Und in der Bibel, da finden wir nur Bilder, wo Menschen ausgedrückt haben, wie kann denn das sein, wenn Gott in Christus sichtbar auf die Erde wiederkommt. So, das Erste, dass er gekommen ist, was macht das mit uns? Das ist ja schon nun eine Weile her. Ich würde sagen, das kann uns motivieren. Da können wir im Glauben sagen, Mensch, daran sehe ich doch ganz viel, wie Gott ist, wie Jesus ist. Er ist gekommen und es ermutigt mich. Und es motiviert mich, wofür? Zu einer Hoffnung, zu einer Erwartung auf diesen zweiten Advent und den dritten Advent, den zweiten. Es motiviert mich, damit zu rechnen, dass er persönlich zu mir kommt. Und so kann ich Advent feiern. Kann ich auf ihn warten. Und es motiviert mich persönlich, an diesen dritten Advent zu glauben, dass er einmal kommen wird, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das werden wird. Darauf zu warten, damit zu rechnen. Ich habe heute eine Hauptfrage an euch in dieser Predigt, oder eigentlich sind es zwei. Aber die erste Frage ist: Wartest du auf Jesus Christus? Das ist Adventszeit, da kann man das gut fragen. Wartest du auf Jesus Christus? Ruhig im Blick auf diese dreifaches Verständnis von Advent. Und das zweite ist, und ein bisschen was klang da gerade in diesem Sketch davon an, wie gestaltest du denn das Warten auf Jesus Christus? Denk da mal einen Moment drüber nach. Das Warten auf Jesus und die Frage danach, wie wir dieses Warten gestalten, das ist im Grunde genommen ein alter Hut. Damit haben sich schon die ganz frühen Christen beschäftigt, zum Beispiel, einen vorneweg, der Paulus. Ich lese einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Paulus schreibt: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, gar keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ich habe vorhin versucht, so ein paar Möglichkeiten des Wartens mal auszudrücken. Ihr habt einen gesehen, der hier ganz begeistert ist und putzt und sich auf die Ankunft von Jesus freut und er rechnet damit, dass das bald passiert und macht sauber und macht alles schön und macht und tut. Da muss er ein bisschen länger warten, dann verfliegt das irgendwann ja, zu so einer Ungeduld, Frustration, da hält er dann noch dran fest, vielleicht kommt er ja doch. Und das wird dann immer weniger und dann war irgendwann dieses Langeweile, gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr euer Christsein, kann man ja mal fragen, erlebt ihr euer Christsein manchmal als langweilig? Also ist ja ein gängiger Vorwurf zum Beispiel an Gottesdienste ja, in unserer Gesellschaft. Ist das ganz viele sagen, Gottesdienste sind langweilig, damit kann ich nichts anfangen. Christsein langweilig. Dann kommt so eine Ablenkung. Da liest einer Zeitung, aber das macht ihn nur noch resignierter. Warum? Weil er feststellt, es ist alles so furchtbar. Ich meine, lest mal Zeitung. Es bräuchte mal sowas wie die positive Allgemeine, denke ich manchmal, die so ein bisschen ermutigender ist und wo man nicht nur all das Furchtbare mitbekommt, was läuft. Ja, und dann kommt diese Überlegung, boah, ja, gut, ist ja nicht nur alles schrecklich, gibt ja auch Schönes, also kann man irgendwas gestalten, irgendwas machen, Handy daddeln, irgendwas spielen, kann sich Hobbys suchen, kann Besitz anhäufen. Also Advent, wenn man jetzt mal so einen ganz großen Wurf machen will, dann ist ja unser ganzes Leben ein Advent, ein Warten. Und wir müssen unser Leben gestalten. Das ist ja auch das Normalste der Welt. Wir müssen irgendwas machen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir es denn? Und hier bei Paulus, da findet sich schon diese Spannung. Die haben damals auch schon damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten noch wiederkommt. Da muss man sagen, 2000 Jahre, da haben sie sich aber geschnitten. Da haben was falsch verstanden, mussten sich damit auseinandersetzen. Wie habe ich dich denn falsch verstanden, Gott? Wie kann ich das zusammenbringen? Und Paulus schreibt hier von der Erfahrung, dass es ist alles so vergänglich in der Welt und da findet sich kein Halt. Aber gerade in dieser Vergänglichkeit wird die Hoffnung auf Gott groß. Und es macht einen Unterschied. Und worin erleben wir das? Und das finde ich in diesem Römertext eine ganz spannende Sache. Und das würde ich uns gönnen, dass das hängen bleibt. Der Heilige Geist als eine Art Anzahlung dessen, was noch kommen wird. So beschreibt er das da. Also stellt euch vor, ihr kriegt eine große Zahlung, 100.000 Euro. Und damit ihr wisst, ja, das kommt wirklich, also das, so zahlt jemand schon mal 10.000 im Voraus. Die Vorstellung ist so, dass Gott zahlt schon mal was an, damit wir ihm abnehmen, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Das heißt, Paulus versteht hier den Heiligen Geist als etwas ganz echt Erlebbares, Göttliches. Und da ist er wieder, dieser zweite Advent. Jesus kommt echt und erlebbar und persönlich und er macht einen Unterschied im Hier und Jetzt. Jetzt habe ich das ja im Grunde genommen relativ destruktiv dargestellt gerade. Also ein Warten in Frustration, was letztendlich dazu führt, dass man höchstens noch theoretisch sich damit beschäftigt, ob Jesus kommt oder nicht. Aber dass es einen persönlich gar nicht mehr betrifft. Und vielleicht gibt man sogar das auf. Ich finde, besonders gefährdet davon sind wir als Christen dann, wenn die Umstände nicht unseren Erwartungen eines heilvollen und gelingenden Lebens entsprechen. Also wir nehmen jetzt einfach mal diese Situation gerade, dass wir hier sitzen mit relativ wenig Leuten, mit Masken und so weiter. Ich freue mich, dass wir überhaupt hier sein können und Gottesdienst feiern. Aber ich kenne doch viele Christen, die gerade sagen, ach Mensch, wie kann denn Gott das zulassen? Und lässt er uns hängen? Und was ist denn das alles? Also so eine Resignation. Andere sind vielleicht so ein bisschen, die betrifft das nicht so, die sind vielleicht auch ein bisschen abgeklärter, also da ist jetzt nicht das Leid das, was ihnen die großen Glaubenszweifel bringt. Aber manchmal erlebe ich Christen, die warten auf Jesus, so wie Fahrstuhl fahren. Kennt ihr das? Also im Moment ist man da ja auch auf Abstand, aber so in so einem großen Gebäude, wo man da in den 6. Stock muss, irgendwo im Krankenhaus, und alle stehen da und ist so. Und jeder bleibt so für sich und guckt irgendwie in die Luft, damit man niemand anders anguckt aus Versehen. Oder auf dem Boden kann man auch gucken. Oder guckt in den Spiegel und tüdelt an der Haare rum. So ist ja auch eine Art von Warten. Für sich. Ich glaube, es muss doch noch mehr geben, das Warten auf Jesus zu gestalten. Und deshalb gucke ich auch in diesen Bibeltexten mal weiter. Ja, Paulus hat hier diese tolle Frage eröffnet und hat jetzt auch noch gesagt, hier, wir haben aber eine Hoffnung und das Leid, was wir erleben, das fällt nicht so ins Gewicht. Dann frage ich doch den Paulus, ja, lieber Paulus, wie sollen wir es denn gestalten? Wie sollen wir denn den Advent gestalten unseres Lebens? Und vom Kapitel 8 gehe ich dann ein bisschen, habe ich ein bisschen weiter geblättert, was kommt denn dann noch? Und tatsächlich, im Kapitel 12 macht er das ganz groß auf. Ab 12,1 lese ich mal. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott daran Freude hat und ob es vollkommen ist. Und danach schreibt Paulus ein ganzes Kapitel darüber, seine Gaben zu entdecken und Menschen damit zu segnen und zu fördern und zu ermutigen. Setzt eure Gaben ein, ist da die Überschrift. Und danach kommt ein ganzes Kapitel oder zwei sogar, wo er ermutigt, entdeckt Gottes Liebe für euch und entdeckt es anderen Menschen, Gottes Liebe entgegenzubringen, sogar die, die ihr vielleicht nicht mögt. Das ist Gestaltung des Wartens. Und da kommt dieser bekannte Vers, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig, braucht man auch beim Warten in Trübsal, und seid beharrlich im Gebet. Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und scheinbar hat den Paulus das so bewegt, dass er auch anderen Gemeinden, nicht nur der in Rom, von diesem Thema geschrieben hat. 1. Korinther zum Beispiel 1. Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihn, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Dann 1. Korinther 11, also zum Schluss dieses Briefs hin oder zum Mittelteil und Schluss, werdet Nachahmer Christi. Da ist es. Wie sollen wir warten? Wir sollen uns Jesus angucken und im Gebet und in einer lebendigen Hoffnung sollen wir leben wie er. Sollen wir uns inspirieren lassen von seinem Leben hier auf der Erde. So sollen wir unser Warten gestalten. Das fordert mich einerseits heraus, weil ich mir denke, ich glaube hier und da setze ich da die Prioritäten falsch. Und da da vertüdel ich mich in irgendwie was hübsch aussehen lassen. Oder lenk mich ab und mach was völlig anderes, daddel an meinem Handy oder geh unter in den Nachrichten und denk, das ist alles so erschütternd und lass mich inspirieren an der Stelle nicht durch Gottes Geist, sondern durch diese, durch all das, was schwierig ist in der Welt und in meinem Leben und überhaupt. Ist das meine größte Inspiration? Und dann sage ich, nein, das soll es nicht sein. Sondern Gottes Geist und das, was von ihm kommt, das soll mich inspirieren. Und das ist passiert durch diese Bibeltexte. Und es hat mich so ein Stück weit wachgerüttelt. Muss ja immer wieder mal passieren, bei mir zumindest. Ich habe gemerkt, wow, ich entdecke gerade Advent neu als eine Zeit des Wartens. Und Mensch, das betrifft ja mein ganzes Leben. Das ist ja auch ein Warten darauf, dass sich unterschiedlichste Sehnsüchte erfüllen. Und dazu sagen, Jesus, ich warte jetzt ganz bewusst auf dich. Und ich lasse mich ermutigen von der Adventsgeschichte in der Bibel und der Weihnachtsgeschichte, das, was schon passiert ist, dass Jesus schon gekommen ist. Und ich lasse mich inspirieren von den Texten des Neuen Testaments dazu, dass ich sage, ich glaube, dass er auch noch zu mir kommt. Dass er gekommen ist, erinnere ich mich hier und da an unterschiedliche Erlebnisse und sage, Jesus, ich glaube dir, dass das wieder passieren kann. Ich erwarte das. Ich erwarte das mal. Und ich gebe mir mal Mühe in dieser Adventszeit und Weihnachtszeit, dem eine Priorität einzuräumen. Dass sich Jesus mir zeigt, dass ich vielleicht ein kleines bisschen was Neues, was an ihm entdecke, etwas besser verstehe, was ich bisher vielleicht missverstanden habe. Und ich lasse mich hineinnehmen in diese große Hoffnung, dass nicht alles schrecklich ist und immer schrecklicher wird, sondern nein, im Gegenteil. Aus der Zukunft her kommt Gott auf uns zu und er hat schon gewonnen und er wird zum Guten führen und zum Heil und er wird retten, was verloren ist. Halleluja, was für eine Verheißung, was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung. Und ich lasse mich hineinnehmen mit in diesen dritten Advent, in das Warten darauf. Und ich sage, nein, ich will das nicht nur theoretisch. Und jetzt bin ich ja auch noch Theologe, ich kann ganz, ganz wunderbar darüber diskutieren. Aber wisst ihr was, dieses ganze Diskutieren, wie und wann und wo und was und wie ist das alles zu verstehen, ja, das hat doch da eine Grenze, wo das nur noch ein Reden über etwas ist. Und ich glaube, wir hier in der Gemeinde, das ist eine Gefahr, aber sie ist gar nicht immer nur da. Wir reden auch mit Jesus und im Glauben miteinander. Und ermutigen uns gegenseitig und fördern diese Hoffnung. Und ich glaube, gerade im Moment sollen wir das tun. Deshalb seid fröhlich in der Hoffnung. Fröhlich, auch jetzt. Seid geduldig in Trübsal, wenn ihr das erlebt. Und seid beharrlich im Gebet. Ich wünsche uns allen einen bewussten Advent und ein gestaltetes Warten auf das Kommen von Jesus Christus. Amen.